Ich lese uns den Text zur Predigt aus Hebräer 11, den 30. Vers. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Soweit der Text. Ich bete mit uns.
Guten Morgen. Ganz herzliche Grüße soll ich bestellen von unserem Bruder Joachim Schardt. Der würde ja eigentlich heute Morgen hier oben stehen, aber seine Frau ist gestürzt und er konnte sie nicht alleine lassen, musste deshalb absagen, aber er lässt uns alle ganz herzlich grüßen und diese Grüße möchte ich hiermit weitergeben. Ich bin für ihn eingesprungen und ich dachte, ach, heute sind Städtereisen ja so beliebt. Ich weiß nicht, Bernd, Heidi, ob ihr auch so Städtereisen gemacht habt jetzt in der letzten Zeit. Also Städtereisen liegen total im Trend. Und ich dachte, diesen Trend möchte ich einfach mal nutzen und mit euch eine kleine Reise in eine biblische Stadt mit einer großen Geschichte machen. Und ausnahmsweise meine ich damit heute Morgen einmal nicht Jerusalem, sondern Jericho. Ich möchte euch heute mit nach Jericho nehmen und dort auf den Spuren der Heilsgeschichte Gottes dem nachspüren, was Gott in der Vergangenheit getan hat und heute noch tun will. Jericho ist die erste Stadt, die von Israel bei der Landnahme unter Josua erobert wurde. Und Jericho ist auch die erste Stadt, die dann nochmal 1967 im Sechstagekrieg als erste Stadt von Israel erobert wurde. Jericho ist aber auch die erste Stadt, die Israel 1994 nach den Verträgen von Oslo unter Rabin an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben hat. Und allein diese Fakten zeigen, dass es mit Jericho etwas Besonderes auf sich hat. Durch ihre Lage im Jordangraben ist Jericho die tiefstgelegenste Stadt der Welt. Und sie gilt auch als die älteste Stadtgründung der Welt. Da streiten sich die Archäologen immer noch ein bisschen. Also Damaskus möchte es gerne auch sein. Kommt dann darauf an, wie man Stadtgründung definiert. Das muss uns heute nicht quälen. Nur einfach mal, damit wir das ein bisschen einordnen können. Jericho gilt auch als die älteste Stadtgründung der Welt. Und Jericho lag nur eine Tagesreise von Jerusalem entfernt und war für die jüdischen Pilger im Rahmen ihrer Wallfahrtsfeste nach Jerusalem immer die letzte Station vor dem beschwerlichen Aufstieg nach Jerusalem. Jericho wird sehr häufig in der Bibel erwähnt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und wir beginnen unsere kleine Stadtreise jetzt mit Jericho im Alten Testament. Das erste Mal lesen wir von Jericho im Vorfeld der Landnahme. Israel lagert am Ostufer des Jordan, direkt gegenüber von Jericho. Eine spannende Situation. Israel steht unmittelbar vor dem Einzug in das von Gott verheißene Land. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist es endlich soweit. Israel steht an der Schwelle der Erfüllung der Verheißungen Gottes, an der Schwelle zu einem ganz neuen Abschnitt der eigenen Existenz. Israel lagert jenseits des Jordan, bei Jericho, in den Ebenen Moabs in Schittim. Wir lesen das in 4. Mose 22, Vers 1. Und jetzt für alle Bibelforscher unter uns vielleicht eine interessante Nebeninformation. Der gesamte biblische Bericht Von der Sache mit Bileam in 4. Mose 22 bis zur Überquerung des Jordan in Josua 3, Vers 1. Also von 4. Mose 22 bis Josua 3, Vers 1. Dieser gesamte biblische Bericht spielt sich dort in Schittim ab, gegenüber von Jericho. Gegenüber von Jericho. Hier berichtet uns die Bibel von einer ganz merkwürdigen Geschichte, die sich hier zutrug und mit der eigentlich hier alles beginnt. Es gibt einen Moabiterkönig, der heißt Balak. Und der merkt, dass er mit seinem Militär Israel nicht gewachsen ist. Und er hat Angst. Und er überlegt, was kann ich gegen Israel tun, damit die uns nicht auch platt machen. Und dieser Balak merkt, mit meinen Soldaten schaffe ich es nicht, habe ich keine Chance. Und darum kommt er auf eine für die damalige Zeit pfiffige Idee. Er sagt, ich muss auf der Transzendenten, auf der geistig-geistlichen, auf der Ebene der Götter, muss ich versuchen, Israel zu schaden. Und er kennt einen Propheten namens Bileam. Und er weiß von diesem Bileam, dieser Mann hat durchaus Vollmacht. Der redet nicht nur leere Worte. Wenn der jemand verflucht, dann wirkt sich das wirklich als Fluch auch aus. Und wenn der jemand segnet, dann hat das auch eine Auswirkung. Also dieser Prophet Bileam scheint ihm das geeignete Werkzeug zu sein, auf der geistigen, transzendenten Ebene jetzt Israel Schaden zuzufügen. Und er schickt seine Leute und viel Geld zu Bileam und bittet ihn, komm her zu mir und verfluche du bitte das Volk Israel vor mir. Und Bileam macht jetzt etwas sehr sehr Vorbildhaftes. Er sagt zu den Leuten, auch wenn ihr mir alles Gold gebt, was der Balak da in seinem Palast hat, ich kann nichts machen, ohne dass Gott mir das sagt. Ich brauche das Okay Gottes. Deshalb schlaft heute Nacht bei mir, ich schaue mal, was Gott mir heute Nacht sagen wird. Und dann offenbart Gott sich dem Bileam und sagt ihm klipp und klar, du sollst nicht mit diesen Leuten mitgehen. Denn das Volk Israel ist bei mir gesegnet. Es ist ein gesegnetes Volk, von mir gesegnetes Volk, und deshalb sollst du nicht hingehen und es verfluchen. Das sagt Bileam am nächsten Morgen der Gesandtschaft, die ziehen ab zu Balak. Und dann Balak denkt, okay, ich muss es nochmal versuchen. Er schickt noch höherrangige Leute, noch mehr Geld und sagt, komm, verfluch mir Israel. Und jetzt ist es interessant, an dieser Stelle ist der Bericht gar nicht so einfach zu verstehen. Bileam hat von Gott eine klare Anweisung bekommen. Geh nicht mit, Israel ist gesegnet. Du sollst dich nicht zum Werkzeug des Fluchens gegen Israel machen, denn bei mir ist es gesegnet. Und den Bileam, das lesen wir dann im Neuen Testament, den reizt das Geld. Und den reizt die Ehre. Und deshalb denkt er sich, versuche ich es doch nochmal. Und sagt, bleib wieder hier und ich warte nochmal, ich frage nochmal Gott. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Gott sagt, okay, dann geh mit. Zieh mit ihnen. Und dann zieht Bileam mit dieser Gesandtschaft und reitet auf seinem Esel. Und wir lesen weiter. Und der Zorn des Herrn entbrannte über Bileam. Und da fragt man sich, ja, wieso denn das? Du hast doch gesagt, er kann gehen. Ja. Aber Gott hatte Bileam klipp und klar gesagt, er soll nicht gehen, weil er Israel segnen möchte und nicht verfluchen. Und er hat Bileam ins Herz geschaut. Und hat gesehen, dass Bileam aber doch zu gerne gehen würde, um Ruhm und Ehre und Geld dabei zu kassieren. Und deshalb lässt Gott Bileam jetzt gehen. Aber es ist nicht Ausdruck seines Willens, dessen, was Gott in seinem Herzen hat, sondern dieses Geh mit denen mit ist Ausdruck seiner Zulassung, dass er Bileam den Weg gehen lässt, den Bileam in seinem Herzen so gern gehen will. Sagt Gott, okay. Ich merke schon, das ist in deinem Herzen so ein fester Entschluss, du willst das so unbedingt, dann geh. Aber Gottes Zorn entbrennt über diesem falschen eigenen Weg des Bileam. Und jetzt lesen wir eine ganz erstaunliche Geschichte. Der Bileam reitet auf seinem Esel und dann sagt die Bibel, und der Engel des Herrn trat ihm entgegen mit dem Schwert in der Hand. Aber Bileam sieht ihn nicht. Das war eine Erscheinung eines Engels, die mit diesen Augen offensichtlich nicht wahrzunehmen war. Er sieht diesen Engel nicht. Aber sein Esel sieht ihn. Und der Esel weicht von dem Weg aus und geht über Stock und Stein. Und der Bileam flucht und drischt auf den Esel ein, warum der vom Weg abweicht und jetzt hier in die Pampa geht. Führt ihn dann wieder auf den Weg zurück, es geht weiter. Dann verengt sich der Weg. Es geht durch einen Hohlweg, durch einen Weinberg zwischen zwei Mauern durch, ganz eng. Und da tritt wieder der Engel des Herrn dem Bileam mit dem Schwert in der Hand entgegen. Bileam sieht ihn wieder nicht, aber der Esel sieht ihn. Und der Esel drückt sich an diesem Engel des Herrn so an der Mauer entlang gerade vorbei, dass er noch an dem Engel vorbeikommt. Zerquetscht dabei noch oder verletzt das Bein von Bileam. Und Bileam flucht und schlägt auf den Esel ein. Und dann wird der Weg ganz eng. So eng, dass niemand mehr vorbeikommt und auch nicht mehr ausweichen kann. Und wieder steht der Engel des Herrn und stellt sich Bileam in den Weg. Der Esel sieht das, weiß nicht mehr, was er machen soll. Er kann nicht mehr ausweichen, abhauen. Darum streckt der Esel alle Viere von sich und legt sich einfach auf den Boden. Da geht's aber ab von Bileam. Nochmal schlägt er ein auf diesen Esel. Und jetzt lesen wir, dass Gott den Mund dieses Esels öffnet und in diesem Moment das Wunder wirkt, dass der Esel sprechen kann. Das hat immer wieder aufgeklärte Menschen zu großer Belustigung herausgefordert. Ha, 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 ein Esel sprechen. Ja, dass ein Esel normalerweise nicht spricht, das wissen wir auch. Aber der Schöpfer des Universums, der doch auch uns Eseln immer wieder die Möglichkeit gibt zu reden, dem hat es hier gefallen, diesem Esel den Mund zu öffnen und durch diesen Esel zu reden und macht ihm klar, was hier eigentlich passiert. Und er sagt, siehe, 4. Mose 22, Vers 23, siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg, auf dem du bist, stürzt dich ins Verderben vor mir. Ach, der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Das ist der Grund, warum sich Gott hier in den Weg stellt. Wie ist das bei uns? Dieser Prophet ist blind für das sich in den Weg stellen Gottes. Er will sein Ding durchziehen, seinen Weg gehen. Und Gott ist so gnädig, sich ihm auf diesem falschen Weg, der ihn ins Verderben stürzt, entgegenzustellen. Aber Bileam ist blind. Ist blind für das sich entgegenstellen Gottes und drischt auf den Esel ein. Wie ist das bei uns? Wenn wir unsere eigenen Wege gehen und mit einmal macht Gott diese eigenen Wege enger. Wir können noch ausweichen, wir schlagen uns irgendwo rechts in die Büsche. Und dann führt Gott unseren Weg noch enger. Da kommen wir dann nur noch gerade so mit einigen Schrammen und Schmerzen vorbei. dann kommen wir an eine Stelle, da stellt sich Gott uns wieder in den Weg. Und da kommen wir gar nicht mehr weiter. Und wir schimpfen. Wir schimpfen über Menschen, die sich da in den Weg stellen. Wir schimpfen über Umstände, die sich uns da in den Weg stellen. Wir schimpfen und merken überhaupt nicht, dass es Gott ist, der sich uns in den Weg stellt. Und er stellt sich uns in den Weg, weil er uns liebt. Er stellt sich uns in den Weg, weil er nicht möchte, dass wir diesen Weg, der uns ins Verderben führt, weitergehen. Und deshalb, wenn wir solche Engführungen unseres Lebens empfinden, wenn wir merken, da ist mit einem ein Hindernis, es geht nicht weiter, hören wir doch auf zu schimpfen auf Menschen, auf Umstände. Und erkennen wir, wie es die Bibel sagt, den Herrn auf allen unseren Wegen. So wie wir es jetzt im Hauskreis hatten, am Freitag. Der Paulus, der wollte so gern nach Rom, der wollte so gern zu den Thessalonichern. Und da stellt sich ein Hindernis in den Weg. Und der weiß zuletzt und zutiefst immer, es ist nicht von Gott dran. Und Bileam spricht jetzt in 4. Mose 22, Vers 34, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Wie ist das bei uns? Sind wir dazu bereit, von einem falschen eigenen Weg umzukehren? Wo Gott sich uns in Gnaden in den Weg stellt. Und das ist doch eine Gnade Gottes, dass er uns nicht einfach nur laufen lässt, so wie wir das in Römer 1 über dieser Welt hören. Dreimal, er hat sie dahingegeben an ihren eigenen Willen, ihre eigenen Lüste. Er lässt sie gehen, für eine bestimmte Zeit lässt Gott diese Welt gehen, ihren eigenen Weg, ihren eigenen Willen. Darum sieht es so aus, wie es ist. Aber wir haben diese besondere Gnade, dass Gott sich uns in den Weg stellt. Und das ist eine Gnade. Sind wir bereit, dann auch umzukehren? Oder wollen wir dann mit dem Kopf durch die Wand? Wir lesen dann in dieser Geschichte weiter davon, wie es Gott dem Bileam nicht gestattet, sein Volk zu verfluchen. Bileam darf zwar weiterziehen, aber nicht um Israel zu verfluchen, sondern um es zu segnen. Das greift Mose in seiner großen Abschiedsrede im 5. Buch Mose auf und schreibt in 5. Mose 23, Vers 6, als er dem Volk nochmal die Vergangenheit und die Gegenwart spiegelt, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Und der Herr, dein Gott, wandelte dir Fluch in Segen um. Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Gott ist ein Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Ja, man könnte geradezu sagen, das ist Gottes liebstes Geschäft. Fluch in Segen umzuwandeln. Ich hatte die Predigt fertig, habe unseren neuen Gemeindebrief gelesen und dachte, ach, gleich in der Einleitung von Ingo, genau dieses Thema, Gott wandelt Fluch in Segen. Da haben wir parallel gerade am selben Gedanken von Gott her gearbeitet. Gott ist ein Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Und so muss Bileam Israel am Ende dreimal segnen, anstatt es zu verfluchen. Und der Balak, sein Auftraggeber, der ist ganz verzweifelt. Er stellt Bileam auf einen Berg, von wo aus er einen bestimmten Blickwinkel auf Israel hat und sagt, jetzt verflucht es. Und dann kommt der Geist Gottes über Bileam und er segnet es. Balak fällt fast in Ohnmacht, zerrt den Bileam von dem Berg runter und stellt ihn auf einen anderen Berg, aus einer anderen Perspektive nochmal auf Israel zu schauen und es zu verfluchen und wieder Segen. Er nimmt ihn auf einen dritten Berg, wieder eine andere Perspektive auf Israel, jetzt aber fluchen, wieder wieder Segen. So versucht der Teufel auch uns immer wieder in einen Blickwinkel auf das Volk Israel zu bringen, der in uns Fluch statt Segen hervorbringen soll. Und es findet sich bestimmt manch ein menschlicher Blickwinkel auf Israel, der Fluch statt Segen begründen könnte. Aus dem Blickwinkel der Palästinenser, aus dem Blickwinkel humanitärer Katastrophen, aus dem Blickwinkel des Völkerrechts. Es gibt so viele Blickwinkel, wo man auf Israel schauen kann und feststellen kann, da könnte man fluchen, statt zu segnen. Das Schuld, das Unrecht. Doch es geht eben nicht um menschliche Blickwinkel auf Israel, sondern es geht um den Blickwinkel Gottes. Und das ist der Blickwinkel der Liebe. Denn Jahwe, dein Gott, hat dich lieb. Gott hat aus dieser ganzen Welt, seiner Welt, ein Volk erwählt, das er zu seinem Volk, zu einem Volk von Priestern machen möchte, Israel. Er hat ein Land erwählt, das er diesem Volk geben möchte. Das ist Gottes souveräne Entscheidung als Schöpfer und Herr der Welt. Die kann uns gefallen, die können wir verstehen oder nicht, völlig wurscht. Gott als souveräner Herr entscheidet. Dieses Volk nehme ich und bilde ich mir heran zu meinem Volk, zu Priestern. Dieses Land nehme ich und gebe ich es meinem Volk. Und diese Auswahl und Liebe Gottes ist der einzige Blickwinkel, der zählt. Und wir wissen ja von der Bibel, das ist ja kein Blickwinkel, der die anderen ausschließt und verdammt. Sondern Gott möchte ja jetzt durch Israel endlich auch die anderen Völker segnen und als erstes die Völker drumherum. Auch das sagen die Propheten. So Israel, wie du bisher ein Fluch gewesen bist, so sollst du ein Segen sein für die Nationen. Das ist dieser Gott, der Fluch in Segen verwandelt. Das sehen wir so oft in der Bibel. An Josef, immer mein Klassiker. Josef wird verkauft von seinen Brüdern in die Sklaverei, muss ganz tief durch. Fluch, Fluch, Fluch. Schwere Schicksalswege. Und dann am Ende landet er vom Knast aus direkt beim Pharao und wird zum Retter von ganz Ägypten und der umliegenden Welt. Und dann kommen die Brüder später und haben so eine Angst vor Josef. Aber Josef sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott verwandelt Fluch in Segen. Und wo wird das deutlicher als am Kreuz von Golgatha? Der Mensch tötet Gott. Die schlimmste, fluchwürdigste Tat der Geschichte. Und Gott nimmt diese schlimmste, fluchwürdigste Tat der Geschichte zur Grundlage seines Heils für die gesamte Schöpfung. Das Schlimmste, der schlimmste Fluch, aus dem macht Gott den größten Segen. Das ist unser Gott, anbetungswürdig. Er macht aus Fluch Segen. Und das möchte er auch in unserem Leben tun. Und deshalb können wir auch mit den Fluchwegen unseres Lebens immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, mach doch auch jetzt in meinem Leben aus Fluch Segen. Gott kann das und Gott will das tun. Und das alles offenbart Gott hier anbruchhaft, schon hier, gegenüber von Jericho. Noch etwas Anbetungswürdiges geschieht hier gegenüber von Jericho. Wir lesen von dem ergreifenden Moment, wo Mose vom Berg Nebo aus, auch wieder direkt gegenüber, einen Blick auf das verheißene Land werfen darf, aber das Volk nicht hineinführen darf. 5. Mose 34, Vers 1. Warum nicht? Weil dieser Mose ein einziges Mal daneben gehauen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. und zu dem Fels nicht gesprochen, sondern auf ihn eingeschlagen hat, als er Wasser hervorbringen sollte. Da sagt Gott, du hast mich nicht geheiligt, nicht geehrt. Und du sagst dann noch, haben wir euch nicht Wasser hervorgebracht? Nein, du wirst mein Volk nicht in das verheißene Land hineinführen. Was hat dieser Mose mit seinem Volk gelitten? Und jetzt am Ende darf es nicht mal in das Land der Verheißung hineinführen, weil er einmal daneben gehauen hat. Das hat mir für Mose immer unheimlich leid getan. Das war nett von mir, aber überflüssig. Denn die Geschichte mit Mose endet ja nicht dort auf dem Berg Nebo. Wir finden Mose später auf einem anderen Berg, auf dem Berg der Verklärung, wo er, Matthäus 17, Vers 3 berichtet uns davon, wo er im Gespräch mit Jesus und Elia den Ausgang unseres Herrn bespricht, den er in Jerusalem nehmen soll. Also Mose ist dabei, wenn Jesus in ein viel größeres Land der Verheißung führt. Der Berg Nebo gegenüber von Jericho bedeutet für Mose nicht das Ende. Aber die eigentliche Botschaft dieses schmerzvollen Geschehens liegt in seiner tiefen symbolischen Bedeutung. Mose ist der Repräsentant des Gesetzes. Und Mose kann und darf das Volk nicht in das Land der Verheißung führen. Die Botschaft, die darin liegt: Mose als Vertreter des Gesetzes kann das Volk nicht ins verheißene Land führen. Das kann nur der, der nach ihm kommt. Josua, Jeschua, Jesus, immer derselbe Name. Josua, der Nachfolger von Mose, ist nicht nur dem Namen, sondern auch der Funktion nach ein Vorbild auf Jesus. Und die Botschaft, nicht das Gesetz, nicht das, was wir tun und leisten, kann uns in das verheißene Land führen. Das kann nur Jesus. Der eine Fehltritt des Mose reichte aus, um ihm nach dem Gesetz vom Einzug in das verheißene Land auszuschließen. Wenn wir gegen das Gesetz verstoßen, dann bekommen wir die Strafe für diesen Verstoß und nicht die Belohnung für all die anderen Tage, wo wir nicht dagegen verstoßen haben. Wenn vor mir jemand stand, der jemand anders schwer misshandelt hat, dann konnte der nicht sagen, naja, aber ich habe doch die anderen 364 Tage im Jahr, habe ich keinen misshandelt. Sondern tut mir leid. Hier geht es um diesen einen Verstoß und der muss geahndet werden nach dem Gesetz. Wenn, dann. Tatbestand, Rechtsfolge. Das ist Gesetz. Und deshalb reicht ein Fehltritt aus, um Strafe, um Gericht nach sich zu ziehen und vom Heil, vom Einzug in das verheißene Land auszuschließen. Und deshalb kann das Gesetz uns die Verheißung immer nur von Ferne schauen lassen, aber uns nie in das Heil Gottes hineinbringen. Das, was wir tun und versuchen an gutem Leben, an religiösem Leben, an richtigem Leben, kann uns nie vor Gott rechtfertigen und in sein Heil hineinbringen. Das kann nur Jesus. Und deshalb muss es Josua sein, Jesus, der das Volk ins Land der Verheißung führt und nicht Mose. Von daher ist selbst die Tatsache, dass Gott Mose das Volk nicht ins Land der Verheißung führen lässt, was uns so hart, so schlimm, so schmerzlich vorkommt, selbst das ist pures Evangelium, weil es uns heute zeigt, wie wir in das Land der Verheißung, in Gottes Heil hineinkommen. Nicht auf der Ebene des Gesetzes, sondern nur unter diesem guten Hirten Jesus, der für uns bezahlt hat am Kreuz. Und das alles offenbart Gott anbruchhaft schon hier gegenüber von Jericho. Jericho lag nahe einer Furt über den Jordan und hatte deshalb eine wichtige strategische Bedeutung. Jericho war der Schlüssel zu Kanaan Und die Bibel beschreibt die Einnahme Jerichos sehr viel umfassender als alles andere sonst. Wir lesen in Josua 2 von einer ganz besonderen Einwohnerin von Jericho, von der Hure Rahab. Diese Prostituierte dort in Jericho, eine Frau ganz im unteren Bereich der Gesellschaft. Diese Frau erkennt und anerkennt, dass Jahwe, der Gott Israels, Jericho und das ganze Land Kanaan dem Volk Israel gegeben hat. Wir lesen das in Josua 2, Vers 9, als diese beiden Kundschafter kommen und dort erstmal in ihrem Haus, eine Art Bordell, unterschlüpfen. Und dann der König von Jericho kommt und nach ihnen fahndet und sie die Kundschafter versteckt auf dem Dach. Da sagt sie zu ihnen: Ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Sie akzeptiert diese souveräne Entscheidung Gottes. Und damit hat diese nicht-jüdische Prostituierte von Jericho den meisten Politikern unserer Tage viel voraus. Das ist Ausdruck ihres Glaubens. Und ihr Glaube findet jetzt seinen lebendigen Ausdruck darin, dass sie die beiden Kundschafter Israels versteckt. So war es damals in Jericho, so war es im Dritten Reich und so wird es im kommenden Reich des Antichristen wieder sein. Das Verstecken von Juden als Ausdruck des Glaubens an den Gott Israels. Wir lesen dann weiter in Josua 2, Vers 18 von dieser Schnur aus karmesinrotem Faden, den diese Rahab in das Fenster ihres Hauses bindet, um vor dem Gericht bewahrt zu bleiben. Die hatte ihr Haus direkt auf der Stadtmauer. Und sie weiß, Gott wird Jericho in die Hand Israels geben. Sie weiß, das Gericht über Kanaan kommt für viele hundert Jahre, wo sie ihre Sünde vor Gott vollgemacht haben, wie wir es woanders lesen. Das Gericht kommt. Und sie möchte gern errettet werden vor diesem kommenden Gericht. Und deshalb sagen diese Kundschafter: Okay, dann binde diese Schnur aus karmesinrotem Faden, binde die von außen an dein Fenster. Und dann sehen wir von außen, da dein Haus ja auf der Mauer steht, sehen wir schon, wo du bist und werden dann dieses Haus verschonen. Viel wichtiger, Gott hat dieses Haus verschont. Denn als Gott die Mauern Jerichos zusammenstürzen lässt, diese großen, festen, starken Mauern, die wir heute Morgen schon so hier als Bild übertragen gesehen haben, als diese festen Mauern zusammenstürzen, bleibt ein kleines Teil dieser Mauer stehen. Nämlich das Teil, auf dem oben auf der Mauer dieses Haus der Hure Rahab war. Warum? Weil da ein karmesinroter Faden raushing. Dieses Haus stand unter dem Schutz dieses karmesinroten Fadens. Und jeder, der in dem Haus war, wurde mitgerettet. Und wer nicht in dem Haus war, kam im Gericht um. Wofür steht dieser karmesinrote Faden? Na, er steht für das Blut Jesu, für sein Kreuz. Rettung geschieht, das ist hier schon die Botschaft, Rettung geschieht unter dem Blut Jesu im Zeichen des Kreuzes. Und das gilt für uns heute auch. Deshalb schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief: Wir erwarten heute ihn vom Himmel her, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ja, es gibt einen Zorn Gottes und es gibt einen kommenden Zorn Gottes. Der findet in den apokalyptischen Gerichten, wie sie uns im Buch der Offenbarung beschrieben werden, seinen Ausdruck. Der findet in diesem letzten großen Weltgericht vor dem großen weißen Thron seinen Ausdruck, in dem Feuersee der Hölle. Und hier gilt diese Botschaft. Jesus ist es, der auch uns heute errettet vor diesem kommenden Zorn Gottes. Wenn auch wir aus dem Fenster unseres Lebens diesen roten Faden aus Karmesin, das heißt das Zeichen des Kreuzes heraushängen lassen. Wenn wir uns unter das Blut Jesu stellen, unter das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ganz ähnlich wie bei dem ersten Passafest in Ägypten, wo das Blut des Lammes an die Türpfosten ebenfalls dieses Signal hatte. Du stehst unter dem Schutz des Blutes, unter dem Schutz Jesu, unter dem Schutz des Kreuzes vor dem gekommenen Gericht. Ist das bei dir schon so? Hast du deinen roten Karmesinfaden schon rausgehängt aus dem Fenster deines Lebens? Lebst du schon unter dem Schutz des Blutes im Zeichen des Kreuzes Jesu? Oder bist du noch anders unterwegs in dieser großen, schönen, interessanten Stadt Jericho dieser Welt? Doch die Gnade Gottes geht noch weiter. Gott hat eine ganz fantastische Gnadengeschichte mit dieser Hure Rahab. Rahab heiratet im Folgenden einen Juden und bekommt mit ihm ein Kind namens Boas. Und dieser Boas heiratet seinerseits eine Moabiterin, die sich auch zum Volk und zum Gott Israels hält, die Ruth. Der heiratet eine Frau aus dem Volk, dessen König Balak war, der über Bileam versucht hat, Israel zu verfluchen. Aus diesem Volk kommt die Ruth und die heiratet den Boas. Und die beiden bekommen einen Urenkel und der heißt David. Und aus diesem Geschlecht Davids wird wer geboren? Jesus, der Messias. So wird durch Glauben aus einer verachteten Prostituierten eine Ahnherrin, eine Mutter Jesu. Diese Prostituierte kommt in das Geschlechtsregister des Königs aller Könige, des Retters und Messias dieser Welt, Jesus. Durch Glauben. Durch Glauben kann sich alles ändern. Welch ein Wunder der Gnade Gottes. Er macht aus einer Prostituierten, Nichtjüdin, eine Mutter Jesu im Stammbaum des Messias. Und das alles offenbart Gott hier in Jericho. In Josua 5, Vers 10 lesen wir dann, dass Israel sich nach der wundersamen Durchquerung des Jordan in den Steppen von Jericho lagert, jetzt direkt östlich neben Jericho auf der Westseite des Jordan. Und die erste Station dort im verheißenen Land, direkt seitlich östlich von Jericho, diese erste Station, die Israel dort einnimmt, die heißt Gilgal. Gilgal. Und dort in Gilgal werden alle männlichen Israeliten beschnitten, die 40 Jahre lang durch die Wüste bislang nicht beschnitten worden sind. Und dann feiert Israel dort das erste Passafest im verheißenen Land. So wie beim Auszug aus Ägypten, das erste Mal gefeiert wurde, so jetzt hier beim Einzug im verheißenen Land das erste Passafest. Wo? Direkt bei Jericho. Und Gott sagt, damit, mit dieser Beschneidung und dem Passafest, damit habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Jetzt beginnt was Neues. Ihr seid frei, gereinigt. Alles ist weg, was an Schande eures Lebens aus der Zeit unter der Herrschaft der Sünde und des Todes und des Teufels euer Leben ausgemacht hat. Diese Schande wälze ich ab von euch in Gilgal. Und Gilgal heißt übersetzt Abwälzung. Und was die Lautmalerei schon erahnen lässt, Gilgal, Golgatha, jawohl, das wird hier deutlich. Gilgal ist ein Symbol, ein Typus, eine Abschattung auf Golgatha, den Ort der Abwälzung, wo alle Schuld und Sünde und Schande unseres Lebens abgewälzt wurde von uns auf das Lamm Gottes, auf Jesus am Kreuz. Und so ist immer, wo immer Gott einen Menschen hineinführt in das Land der Verheißung, in sein Heil, in sein Reich. Die erste Station ist immer Gilgal, ist immer Golgatha. Erst von Golgatha aus können wir die festen Mauern von Jericho auch in unserem Leben einnehmen. Immer nur von Golgatha aus. Und damit kommen wir zur Eroberung von Jericho. Wir lesen in Josua 6 von einer ganz erstaunlichen Eroberungsstrategie. Auf Befehl Gottes soll Israel mit der Bundeslade Jerichos Mauern 6 Tage lang jeweils einmal ganz umziehen. Und am 7. Tag soll Israel dann Jericho 7-mal ganz umziehen. Und dann, so verheißt es Gott, würden die Mauern Jerichos einfach in sich zusammenstürzen. So zieht Israel 6 Tage schweigend um die Mauern Jerichos. Die Bibel beschreibt das ausdrücklich. Keiner sprach ein Wort. Nur der Klang von 7 Schofarhörnern und das Geräusch der Tritte und der Rüstungen ist zu hören. Eine merkwürdig angespannte Atmosphäre. Könnt ihr euch das vorstellen? Steht mal als Wache auf den Mauern Jerichos. Und jetzt seht und hört, wie dieses Volk schweigend um die Mauern zieht. Und dann, von Israels Perspektive aus, bei jeder neu gedrehten Runde um Jericho, der Blick auf die Mauern. Hat sich schon was getan? Sind schon Risse in der Mauer zu sehen? Ist irgendetwas davon zu erkennen, dass Gott hier am Wirken ist? Doch es ist nichts zu sehen. Die Mauern Jerichos stehen genauso unüberwindlich wie eh und je vor ihnen. Und so vergehen 6 Tage ohne erkennbares Ergebnis. Am 7. Tag erreicht die Spannung dann den Höhepunkt. Eine Runde nach der anderen wird gedreht. Und wieder ist von Gottes Wirken nichts zu sehen. Und ich höre es förmlich, wie die Ersten sagen, also ich bin müde, das reicht, jetzt machen wir das hier 7 Tage lang und heute sind wir auch schon 3- und 4-mal rumgezogen. Passiert doch nichts, sehen wir doch. Können wir doch auch lassen. 6 ist die Zahl des Menschen in der Bibel. Am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollendung. Am 7. Tag vollendete Gott all sein Werk und ruhte von seinen Werken. Die Botschaft? In der 6, in dem, was wir als Menschen an Potenzial und Möglichkeiten haben, werden diese Mauern Jerichos nie fallen, sondern erst beim 7. Mal, am 7. Tag, bei der 7. Runde, in der Kraft Gottes. Nicht in unser eigenen. Und deshalb muss Israel Glauben halten, Gott vertrauen und warten. Die Mauern fallen erst am 7. Tag bei der 7. Umrundung, keine Minute früher. Bei Gott hat alles seine Zeit und seine Stunde. Und so muss auch unser Glaube lernen, auf Gottes Stunde zu warten und manchmal auch ein paar sinnlos scheinende Runden im Vertrauen auf die Verheißung Gottes zu drehen. Und wenn Gott uns das nächste Mal um so eine Mauer in unserem Leben einige scheinbar sinnlose Runden drehen lässt, und wir uns fragen, dreht sich hier mein Leben nicht eigentlich immer nur im Kreis? Dann lasst uns an die Mauern Jerichos denken. Hebräer 11, Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, wann? Nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. 7 Tage keinen Tag weniger, wenn die Zeit Gottes gekommen ist. Und das ist in unserem Leben, bei den Mauern unseres Lebens, ganz genauso. Vierhundert Jahre später kommt Jesus nach Jericho. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat Jesus ja bereits diesen circa siebenstündigen Weg zwischen Jericho und Jerusalem zum Rahmen seiner Erzählung gemacht. Auf diesem Weg zogen viele Juden zu den Wallfahrtsfesten von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und jetzt? 1400 Jahre nach dem Fall der Mauern Jerichos. Jetzt zieht Jesus selbst diesen Weg nach Jerusalem hinauf ein letztes Mal zum Passafest. Bei Jericho in Gilga hat Israel einst das erste Passafest auf dem Boden des verheißenen Landes gefeiert. Und genau da läuft jetzt dieses Passalamm Gottes und beginnt seinen Hinaufzug nach Jerusalem, um dort als das wahre Lamm Gottes am Kreuz zu sterben. Was da in Jesus vorgegangen sein mag, da zu stehen, wo dieses erste Passafest mit diesem Passalamm gefeiert wurde und zu wissen, jetzt gehe ich als dieses Lamm Gottes von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und kurz vor Jericho kündigt Jesus zum dritten Mal den Jüngern sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung an. Und dann lesen wir in Lukas 18, Vers 34 von den Jüngern: Sie verstanden nichts von diesen Worten. Diese Rede war vor ihnen verborgen. Sie begriffen das Gesagte nicht. Mit anderen Worten, sie waren blind für das, was Jesus ihnen zeigen wollte. Und dann lesen wir einen Vers weiter in Lukas 18, 35. Und als sie nach Jericho hineinzogen, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Merkt ihr, dass das kein Zufall ist? Gerade noch sind die Jünger blind für den Weg Jesu und im nächsten Vers, beim nächsten Schritt sitzt mit einmal so ein Blinder. Wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, es waren eigentlich sogar zwei, sitzt dort am Weg. Und damit will Jesus mit der Heilung des Blinden, die jetzt folgt, deutlich machen: Es gibt nicht nur diese Augen, es gibt nicht nur eine Blindheit körperlicher Art. Es gibt eine viel schlimmere, tiefere Blindheit, die des Herzens, der inneren Augen. Und das ist der Grund dafür, warum die Jünger Jesus nicht verstehen und nichts begreifen. Die begreifen einfach nicht. Sie sind blind. Und wie oft sind wir blind für das, was der Herr auch uns zeigen und sagen möchte? Blind wie Bileam, der auch Gott nicht erkannte. Und deshalb geht es bei dieser Heilung des Blinden, die jetzt folgt, am Eingang von Jericho, eigentlich um uns und unsere Blindheit. Dieser Blinde dort steht stellvertretend oder sitzt stellvertretend für die Jünger, für das Volk Israel und für uns in unserer Blindheit, blind für Gott. Jesus hat ein klares Ziel, Jerusalem. Seine Gedanken sind schon bei dem, was ihm jetzt bevorsteht. Es geht um so viel. Und dennoch, als Jesus den Hilferuf des Blinden hört, lesen wir in Markus 10, Vers 49, und Jesus blieb stehen. Das habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. Klingt jetzt nicht so revolutionär. Und Jesus blieb stehen. Ja und? Aber erkennt ihr, was das bedeutet? Jesus hat das Kreuz, seine Auferstehung, das größte Heilswerk vor Augen, ist direkt fokussiert, geht darauf zu. Und jetzt dieser Blinde: Herr, hilf mir! Also ich ganz sicher, ich wäre weitermarschiert. Ich hätte gesagt, du, es geht jetzt um mehr. Ich habe gerade wirklich was Wichtiges vor. Und wäre weitergegangen. Und von Jesus lesen wir, und Jesus blieb stehen. So wichtig ist ihm der Einzelne, dass in diesem großen Heilswerk er immer noch den Blick und das Ohr für jeden Einzelnen von uns hat. Jesus blieb stehen. Das ist für mich pures Evangelium. Die Herrlichkeit der Liebe Jesu. So wichtig sind wir ihm, jeder Einzelne von uns. Und Jesus fragt ihn dann ganz konkret, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass meine Augen geöffnet werden. Also da habe ich auch gedacht, Herr, das ist doch klar, was der will. Der Blinde will sehen. Was soll denn diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus möchte, dass wir konkret vor ihm ausdrücken, was wir von ihm wollen, was wir brauchen. Glaube ist konkret. Es geht nicht nur darum, dass dieser Blinde da sitzt und sagt, Herr, ich will, dass du mich segnest. Nein. Ich möchte, Herr, dass meine Augen geöffnet werden. So konkret ist Glaube, so konkret dürfen wir mit dem Herrn reden und unsere Anliegen ihm benennen. Nicht, oh Herr, Segen, alles. Ja, schön, gut, können wir beten, tut er. Aber konkret werden, der Glaube darf konkret werden. Und dieses Vertrauen auf die konkrete Not in einer konkreten Bitte bewegt das Herz und die Hand Jesu. Wir lesen Matthäus 20, 34, Jesus aber innerlich bewegt. Da steht eigentlich im Griechischen das Wort splanknizomai, das heißt, da drehen sich die Eingeweide um, wörtlich. Jesus aber innerlich bewegt, rührte seine Augen an, sogleich wurde er beide sehend und folgt ihm nach. Machen wir uns doch diesen blinden Glauben des Blinden von Jericho zu eigen. Jesus steht auch vor uns. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. So wie es im Psalm 119, Vers 18 steht, öffne meine Augen, damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz, damit ich das erkenne, dich, dein Wort verstehe. Seht, wenn Gott andere Pläne in konkreten Situationen unseres Lebens hat, gilt immer, immer auch, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber natürlich, das ist immer, immer die Stellung des Glaubens vor Gott. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass meine Augen geöffnet werden. Am Ende unserer kleinen biblischen Stadtreise durch Jericho. Wollen wir jetzt noch kurz, das ist bei jedem Besuch Jerichos der Fall, wollen wir noch kurz unter einem Maulbeerbaum stehen bleiben. So wie Jesus es auch tat. Als Jesus durch Jericho zieht, möchte ihn der Zöllner Zachäus unbedingt sehen. Wir lesen in Lukas 19, Vers 3, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht, wegen der Volksmenge, die um Jesus war, denn er war klein von Gestalt. Wir sehen hier, wie die Menschen um Jesus herum einem Menschen im Weg stehen können, der zu Jesus will. Und das hat mich betroffen gemacht. Wow. Könnte das sein, dass wir um Jesus rum vielleicht manchmal anderen im Weg stehen, die zu Jesus wollen, mit unserer Art, mit allem Möglichen? Das dürfen wir uns schon mal fragen. Stehen wir vielleicht manch einem im Weg, der zu Jesus will? Aber der Zachäus, der macht jetzt nicht das, was wir vielleicht so gern machen. Ja, geht eben nicht, kann ich zu Jesus, guck dir an, das sind die Leute Jesu und was die alles machen und wie fehlerhaft die sind und wie viel die falsch machen und ach, kann man doch auch lassen. was soll ich da in die Gemeinde gehen? Die sind auch nur Leute, die machen auch Fehler und. So könnte man reagieren. Das tut Zachäus aber nicht. Zachäus lässt sich von den Menschen um Jesus rum nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Er steigt auf den Baum. Und dann kommt Jesus vorbei unter diesem Baum und sagt ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und wir lesen: Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und das soll der freudige Schlussakkord unserer Stadtreise durch Jericho sein. Zachäus gibt sich nicht mit der Rolle eines Beobachters zufrieden. Ach ihr Lieben, es gibt so viele im Raum der Gemeinde, die sitzen immer noch auf ihren Bäumen und gucken sich etwas distanziert und kritisch mal alles an. Die errichten da so eine UN-Beobachtungsstatus-Einrichtung und dann gucken sich das mal alles an. Das läuft nicht richtig und das ist falsch und das ist auch nicht in Ordnung. Immer schön aus der Distanz, immer schön vom Baum beobachten. Aber Jesus möchte mehr für uns sein, in uns sein und durch uns sein. Mehr als uns auf so einen Baum zu berufen, von dem aus wir alles kritisch angucken. Auch uns gilt, hey, runter vom Baum, mitten rein in diese Menge mit ihren Fehlern und ihrem Quark, mitten rein, aber zu Jesus. Dann stieg er herab mit Freuden, nahm Jesus auf und erlebte dieses Wunder, jetzt ein Leben mit Jesus im Glauben führen zu dürfen. Und dazu sind wir alle eingeladen. Durch das, was hier in Jericho passiert, kommt runter von euren Bäumen und lasst euch ein auf Jesus und auf seine Leute. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir stehen wieder mal staunend vor dir, wenn du uns so ein kleines Stück die Augen öffnest, wir die Wunder sehen in deinem Wort, in der Bibel, und wir mit einmal so eine Linie erkennen, alleine um so eine Stadt Jericho, was du alles an und in dieser Stadt uns zeigst und offenbarst, an Wundern deiner Gnade, deiner Liebe und deiner Pläne. Herr, das ist groß. Und wir stehen vor dir und bitten dich, ja Herr, wirke das immer mehr in unserem Leben. Öffne uns die Augen, dass wir sehend werden, dass wir deine Herrlichkeit, deine Wunder sehen, die Wunder in deinem Wort. All die Pläne und Gedanken und Ziele, die du noch hast mit uns und deiner ganzen Schöpfung. Und Herr, lass uns Menschen sein, die nicht länger auf ihren Bäumen sitzen bleiben, sondern die runterkommen. Runterkommen, sich ganz einlassen auf dich, auf deine Gemeinde. Danke, Herr, dass du uns aushältst und wir auch einander aushalten dürfen. Bei dir. Wir loben deinen Namen. Amen.